Ja, danke Philipp für das Vorlesen des Predigttextes. Damit wir den gesamten Kontext dieser Situation, die da in diesen Kapiteln drin ist, verstehen, müssten wir eigentlich noch ein paar Kapitel vorher ansetzen und noch Erste Könige und die Chronikbücher lesen. Aber das wäre ein bisschen zu viel für die Lesung als auch für die Predigt. Deswegen werde ich einen kurzen Abriss geben von dem historischen Hintergrund, damit wir verstehen, in welcher Situation die Menschen da waren und was wir daraus lernen können. In der Zeit, in der diese Geschichte sich abspielte, da war Assyrien das große Weltreich. Das große Weltreich, das sich sowohl hier von Persien aus erstreckte bis nach Ägypten. Und wir sehen Israel bzw. Juda, was da noch übrig geblieben war, war mittendrin in diesem großen Reich. Dann standen so langsam die Babylonier auf. Das babylonische Reich wurde immer stärker, Assyrien wurde immer schwächer. Und das Reich Babylon fing an, dort auf der rechten Seite stark zu werden, hat dann gegen Assyrien gekämpft, hat Ninive zerstört, die Hauptstadt der Assyrier. Und der König von Juda, damals Josias, versuchte noch den Assyrern zu helfen, wurde dann aber in der Schlacht bei Megiddo getötet, sodass dort dann die Babylonier an der Stelle die Oberhand gewannen. In der südlichen Seite griff Ägypten Assyrien an und machte Assyrien platt, sodass Ägypten groß wurde, sodass Israel da an der Stelle dann auch noch den Einfluss von Ägypten hatte. Und dann ging es immer wieder so, dass Babel, der König Nebukadnezar, versuchte, Israel unter seine Gewalt zu kriegen, und er besiegte sie auch. Und dann wurde der König von Israel abtrünnig und wandte sich Ägypten zu. Dann hat Nebukadnezar wieder einmarschiert und hat wieder Ordnung geschaffen aus seiner Sicht. Und so ging das immer wieder hin und her, bis der Nebukadnezar auch, du kannst das nächste Bild einblenden, dann sich so weit ausgebreitet hatte, gelb-grün dargestellt, so weit ausgebreitet hatte, dass er auch Teile von Ägypten besiegt hat. Links vom Roten Meer war noch Ägypten, das Land Ägypten, aber bis dahin, bis zum Nil, hat er dann alles eingenommen. Und in diesem ganzen Konflikt war immer Juda mittendrin. Sie wollten eigenständig sein, konnten aber nicht und versuchten dann immer wieder bei Ägypten Hilfe zu finden, wurden dann aber von den Babyloniern da wieder dafür bestraft und nach Babel verschleppt. Einmal, dann das zweite Mal und dann beim dritten Mal wurde dann auch Jerusalem zerstört. Und als die dritte Deportation war von den Juden nach Babel, da wurde auch Jeremia mitgenommen. Und unterwegs hat dann der babylonische Befehlshaber für diese Deportation, der hat dann Jeremia gesagt, ich zitiere aus Jeremia 40, Vers 2 bis 3, der Herr, dein Gott, hat dieses Unheil über diesen Ort vorhergesagt. Und der Herr hat es so kommen lassen und gehandelt, wie er gesagt hatte, denn ihr habt gegen den Herrn gesündigt und auf seine Stimme nicht gehört. Darum ist es euch so ergangen. Hier legt ein heidnischer Mann die Situation Israels aus und sagt, Gott hat es so vorausgesagt, und weil ihr eurem Gott ungehorsam wart, deswegen geht's euch so. Das Problem bei Israel war mangelnde Demut. Sie haben Gottes Stimme gehört, aber sie wollten sich ihr nicht unterordnen. Und in dieser Situation passierte dann Folgendes, dass nämlich dieser Leibwächter Nebusaradan, glaube ich, wenn man das richtig ausspricht, der hat dann dem Jeremia die Freiheit gegeben, mit nach Babel zu gehen oder wieder zurück nach Juda, wo der König von Babel, Nebukadnezar, einen Statthalter eingesetzt hatte. Der Statthalter war ein jüdischer Mann, ein Gedalia. Den hat er dann gesetzt über Juda und die restlichen Leute, die da geblieben sind, die nicht mit nach Babel deportiert wurden. Und Jeremia konnte sich nicht entscheiden. Und dann hat der Heerführer gesagt, so, dann bleibst du eben beim Gedalia und dann gucken wir mal weiter. Und dann ereignete sich die Geschichte, die Philipp vorgelesen hat, dass nämlich der Gedalia von dem König aus Babel als Statthalter eingesetzt wurde, dass der ermordet wurde. Von einem Mann namens Ishmael, der von den Ammonitern gekauft war und beauftragt worden war, diesen Gedalia umzubringen. Die Geschichte haben wir gelesen, es war hinterhältig und er hat dort in Mizpah die Leute alle getötet und in diese Zisterne geworfen und die anderen hat er dann entführt und wollte mit ihnen zu den Ammonitern überlaufen. Und unterwegs wurde er aufgehalten von den anderen Heerführern, vor allem von diesem Johanan, der dann das Volk gerettet hat aus der Hand von diesem Ismael. Und der Ismael konnte entkommen mit ein paar Leuten, aber das Volk war erstmal gerettet. Und in dieser Situation, in dieser angstvollen Situation, gerade dem Tod entkommen durch Ismael, warten sie auf den Rachefeldzug von Babel. Dreimal hatten sie es schon erlebt, dass Babel eingegriffen hat. Was wird jetzt kommen? Es ist so sicher, heute würde man sagen wie das Amen der Kirche, dass der König aus Babel kommen wird und diesen Tod an dem von ihm eingesetzten Statthalter Gedalia rächen würde. Was jetzt? Lass uns in Jeremia 42, Vers 1 lesen. Da kamen alle Offiziere, auch Johanan ben Kareach und Jesania ben Hoshaja und das ganze Volk vom Kleinsten bis zum Größten zum Propheten Jeremia. Sie baten ihn: Wir flehen dich an, bete für uns zu Yahweh, deinem Gott. Bete für den Rest dieses Volkes, denn du siehst, wie wenige von uns übrig geblieben sind. Bitte Yahweh, deinen Gott, dass er uns sagt, wohin wir gehen und was wir tun sollen. Jeremia antwortete ihnen: Ich habe es gehört und will eure Bitte vor Yahweh, euren Gott, bringen, so wie ihr es gesagt habt. Und ich verspreche, dass ich euch alles mitteilen werde, was Yahweh euch antwortet. Ich werde euch nichts verschweigen. Sie versicherten ihm: Yahweh soll als wahrhaftiger und zuverlässiger Zeuge gegen uns auftreten, wenn wir uns nicht genau nach dem richten, was Yahweh, dein Gott uns durch dich sagen lässt. Egal, ob es uns gut oder schlecht erscheint, wir wollen auf Yahweh, unseren Gott, hören, zu dem wir dich senden. Denn wenn wir auch Yahweh, unseren Gott, hören, wird es uns gut gehen. Das haben sie verstanden. Das haben sie auf dem Herzen gehabt. Und ihnen war die Wegweisung Gottes wichtig. Deshalb kommen sie zu Jeremia und bitten, dass er bei Gott fragt, was jetzt richtig ist. Und ich denke, in deinem Leben gibt es auch immer wieder solche Situationen, in denen du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Dass sich alles irgendwie anders gestaltet, als du es geplant hast. Oder du stehst vor völlig neuen Herausforderungen und musst jetzt entscheiden. Linksrum oder rechtsrum? Oder du weißt vielleicht noch nicht mal, welche Optionen überhaupt dastehen. Vielleicht siehst du gar keine Option. Aber es muss ja irgendwie weitergehen. Was soll ich tun? Wie soll ich handeln? Was ist richtig? Was will Gott? Und du fragst dich. Du gehst nicht nach Mizpah, nicht nach Rama, du gehst nicht nach Jerusalem, um einen Jeremia zu finden, sondern du schaust in Gottes Wort und suchst im Gebet Gottes Willen. Du tust das, weil du vielleicht einen Meilenstein in deinem Leben erreicht hast. Du hast ein bestimmtes Alter erreicht, hast Geburtstag, schaust zurück auf dein Leben und fragst dich, wie soll es weitergehen? Soll es genauso weitergehen oder anders? Du hast vielleicht diese Gedanken, wenn du zum Jahresabschluss kommst. Mir kommt es vor, als ist das noch gar nicht lange her, dass wir Silvester hatten. Da fragt man sich auch an solchen Ereignissen. Soll das Jahr 2023 auch so verlaufen wie 2022? Was hat Gott für mich vor? Was soll ich tun? Du willst es gerne wissen. Oder du hast einen Wohnortwechsel, der bevorsteht. Du weißt, ich muss umziehen, aber wohin? Das sieht angenehm aus, das sieht passend aus. Was soll ich wählen? Was ist richtig? Oder soll ich ganz woanders hin? Soll ich bleiben? Du hast vielleicht für deine Kinder einen Schulwechsel, der ansteht. Und musst mit den Kindern überlegen, welche Schule, welche Schulform, welcher Ort, welcher Schulträger. Oder du überlegst, ja, die Schule ist ja jetzt schon bald rum. Was soll ich weitermachen? Ausbildung, Studium, was auch immer, was soll ich machen? Du stellst dir Fragen, wo es lang geht. Oder du hast deine Ausbildung gerade schon abgeschlossen und sagst, okay, soll ich jetzt direkt arbeiten gehen? Soll ich weiterlernen? Übernimmt mich die Firma? Wenn nicht, wo soll ich mich bewerben? Oder du hast andere kritische Situationen in deinem Leben. Du überlegst, okay, ich bin jetzt alt genug, ich könnt mal langsam eine Familie gründen. Wie soll das ausgehen? Wie soll das aussehen? Wie sieht die zweite Hälfte aus? Wo finde ich sie? Wie finde ich sie? Du fragst, was hat Gott mit mir vor? Stehst vielleicht schon mitten im Leben, hast Kinder, überlegst, wie soll ich mein Kind erziehen? Ich sehe, da gibt's Handlungsbedarf, aber ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Was auch immer ich mir gerade zurechtlege, scheint nicht die richtige Variante zu sein. Gott, was soll ich tun? Ich will wissen, Herr, was richtig ist vor dir. Was ist dein Weg? Soll ich dem Kind gar nichts sagen? Soll ich ihm einen Rat geben oder etwas vorgeben, dass, wenn es abweicht, Konsequenzen sich daraus ergeben? Was soll ich machen? Was ist die richtige Art und Weise, damit umzugehen? Oder du hast Familienangehörige, mit denen du nicht weißt, wie du umgehen sollst. Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Cousinen, Cousins, Onkel, Tanten, was auch immer, das Opa, Oma. Und du bist in einer Situation und weißt nicht, wie du handeln sollst. Du hast eine Entscheidungsherausforderung. Oder du stehst im Berufsleben und überlegst, soll ich an diesem Arbeitsplatz weitermachen oder soll ich eine andere Stelle suchen? Beim Arbeitgeber einen anderen Platz oder einen anderen Arbeitgeber? Oder soll ich mich weiterbilden oder auch nicht? Was soll ich machen? Du überlegst, ob du große Investitionen tätigst. Du überlegst, ob du vielleicht ein Haus baust, ob du ein Haus kaufst, eine Wohnung mietest, eine Wohnung vermietest. Was auch immer du an Entscheidungen zu treffen hast, wenn du zum Volk Gottes gehörst, interessiert es dich, was Gott will. Es ist dir nicht egal. Es gibt keine Situation in deinem Leben, in der es dir egal ist, was Gott will. Es liegt dir auf dem Herzen. Besonders wenn es darum geht, Gottes Wort zu ergründen, in der Bibel zu lesen. Wie verstehe ich das Wort Gottes richtig? Wie verstehe ich diesen Text richtig? Wie soll ich ihn auf mich anwenden? Du willst den Charakter Jesu in den Evangelien kennenlernen. Du willst die Briefe des Paulus verstehen. Du willst verstehen, wie Gemeinde Jesu funktioniert. Du willst verstehen, wie wir zusammenleben sollen als Gemeinde. Was ist etwas, was Gott ehrt? Was ist etwas, was Gott gar nicht ehrt? Welche Freiheiten soll ich mir nehmen? Auf welche Freiheiten soll ich verzichten? Um des Wohles der Gemeinde willen, um das Wohles meines Bruders, meiner Schwester willen, um der Ehre Gottes willen. Was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Oder du willst wissen, was steht eigentlich in der Offenbarung? Wie soll ich die Offenbarung auslegen? Haben wir ja die letzten Monate uns damit beschäftigt, durch die Predigtreihe der Offenbarung. Wie lege ich die Offenbarung richtig aus? Wie verstehe ich sie richtig? Oder die Endzeitlehre überhaupt? Wie soll ich wissen, was Gott von mir will? Was Gott mir sagen will? Du betest darum, Herr, zeig mir, wo ich Gutes tun kann. Zeig mir, welche Aufgabe du für mich vorbereitet hast. Was soll ich tun? Wo bin ich richtig am Platz? Das sind alles so Fragen, die uns beschäftigen und beschäftigen können, wo wir nach dem Willen Gottes fragen. Die können manchmal ganz schön dringend werden, weil man sich schon lange damit beschäftigt und man keine Antwort findet. Die können manchmal ganz schön dringend sein, weil der Druck von außen sehr stark ist. Ich werde gedrängt zu handeln. Die können auch manchmal richtig kritisch sein und lebensbedrohlich sein. Vor allem, wenn es um Krankheit geht. Wenn es um schnelles Handeln, schnelle Entscheidungen geht. Jemand liegt im Koma, es muss eine Entscheidung gefällt werden. Was auch immer, es ist ein Unfall gewesen. Oder so wie hier aus der Geschichte, die wir gelesen haben, die Leute, die da in Juda geblieben sind, die nicht deportiert worden waren, werden in eine Situation hineingedrängt, die sowas von lebensbedrohlich ist. Da kommt einer auf die Idee, den von Babel eingesetzten Statthalter umzubringen. Er provoziert den Weltbeherrscher Nebukadnezar. Das kann nur böse enden. Was sollen wir tun? Wie handeln wir? Und sie fragen Nehemia, sie fragen nach Gottes Führung. Jeremia, sag uns, was Gott zu sagen hat. Und sie sind offen. Sie wollen wissen. Egal wie es ausgeht, wir wollen es wissen. Und dir ist das auch bewusst. Du betest. Und du willst es wirklich wissen. Du weißt, wenn du den Weg Gottes gehst, den Gott dir zeigt, den Gott dir in der Schrift zeigt, dann wird es dir gut gehen. Du gehst aufrichtig an die Sache dran und willst es wissen. Und soweit ist es auch richtig. Aber zunächst theoretisch. Praktisch haben wir ja in der Geschichte gesehen, kann das ganz anders verlaufen. Denn zu dieser Bereitschaft, Gottes Willen zu erfahren, kommen jetzt, wenn es zur Praxis kommt, kommen deine eigenen Erfahrungen dazu. Du hast im Hinterkopf in der Regel eine Vorstellung, was möglich ist und was nicht möglich scheint. Du hast Ideen. Du hast vielleicht schon Pläne. Du hast dir Gedanken gemacht. Und deine Erfahrungen, die du gemacht hast mit bestimmten Menschen, mit bestimmten Entscheidungen, die du in der Vergangenheit schon mal getroffen hast, hast gemerkt, boah, das geht gar nicht. Also wenn ich nochmal so handle, niemals. Diesmal muss es unbedingt anders sein als letztes Mal. Du hast eine Vielfalt an Erfahrungen da. Du hast auch eine Bibelkenntnis. Du hast die Bibel gelesen und weißt, was drin steht. Du hast deine Erfahrungen im Leben mit Jesus gemacht. Also stehst du nicht da oder sitzt da und wartest, bis irgendwann eine Schrift an der Wand erscheint und Gott dir zeigt, was du machen sollst. Sondern du schmiedest Pläne. Und das ist auch richtig. Jesus sagt das auch. Es ist weise, wenn ein Baumeister erst die Kosten überschlägt, bevor er anfängt. Also sich da Gedanken zu machen, sich mit Plänen zu beschäftigen, ist nicht falsch. Jetzt kommt eine Herausforderung, in die sich die Israeliten hier begeben haben, denn schauen wir mal, was sie schon geplant hatten, bevor sie Jeremia fragen. Bevor sie nach Gottes Willen fragen. Kapitel 41, Vers 16. Wir müssen ein bisschen nach vorne gehen. Johanan ben Kareach und die Offiziere bei ihm übernahmen nun die Verantwortung für den Rest des Volkes, den sie bei Ismael ben Natanja bei Gibeon abgejagt hatten, nachdem dieser Gedalia erschlagen das Volk von Mizpah entführt hatte. Es waren Männer, Frauen und Kinder, auch einige Soldaten und Hofbeamte. Sie zogen mit ihnen fort und machten erst vor Bethlehem bei der Herberge Kimhams Halt. um von dort aus weiter nach Ägypten zu fliehen, aus Angst vor den Chaldäern. Denn Ismael ben Netanja hatte ja den vom babylonischen König eingesetzten Statthalter Gedalia ben Achikam erschlagen. Erscheint logisch. Da jetzt dieser bösartige Ismael den königlichen Statthalter Gedalia ermordet hatte, drohte ihnen ein Gericht durch den babylonischen König. Und sie wollten möglichst weit weg in eine sichere Gegend, geschützt vor dem König Nebukadnezar. Weit weg von den bedrohlichen, starken Chaldäern, den Babyloniern. Und sie hatten den Plan gefasst, nach Ägypten zu ziehen. Übrigens, schon mehrfach in der Vergangenheit. Die Herausforderung, vor der jetzt das Volk stand, das übrig gebliebene kleine bedrängte Volk, das nach dem Willen Gottes gefragt hatte, die Herausforderung, vor der es stand, war, in ihrem Kopf existierte eine Lösung. Und die Lösung hieß Ägypten. Und das war übrigens die einzige Lösung, die sie sich vorstellen konnten. Alles andere war für sie nicht möglich. War der sichere Tod. Der einzige Weg war Ägypten. Und dieser so stark konzentrierte Plan in ihrem Kopf, der brachte sie jetzt in die Herausforderung, dass sie zwar theoretisch bereit waren, Gottes Antwort anzunehmen, aber praktisch sie sehr stark blockierte. Sie hatten eine vorgebildete Meinung. Sie waren im Herzen doch nicht ganz ergebnisoffen, wie sie es angaben zu sein. Sie wollten ja eigentlich Gottes Antwort annehmen, egal wie sie ausfallen würde. Reflektieren wir das mal auf uns heute. Du fragst nach Gottes Willen. Du bist bereit, alles zu akzeptieren, was Gott dir zeigt durch sein Wort. Was Gott dir durch die Umstände zeigt, wie Gott dich führt. Ja, wo er Türen zumacht, wo er Türen aufmacht. Du bist bereit, dich von Gott führen zu lassen. Aber an dieser Geschichte kannst du lernen, dass du es dir unnötig schwer machst, wenn du den Sack vorher zumachst, wenn du deine Pläne vorher signierst. Wenn die schon vorher klar sind, es gibt in deinem Kopf keine andere Möglichkeit. Du bringst dich in eine Situation, die es dir super, super schwer macht, doch auf Gottes Wort zu hören. Falls Gott anders reagiert, als du es dir erhoffst. Wenn du weise bist, dann mach es dir nicht so schwer, wie es sich das Volk Israel gemacht hat. Frage Gott, bevor du deine Pläne machst. Oder beziehe Gott mit ein in deine Planungen, in deine Überlegungen. Beziehe sein Wort mit ein, beziehe seine Prinzipien mit ein, direkt, wenn du überlegst, wenn du nachdenkst, wenn du nachsinnst, wenn du die Kosten überschlägst, wenn du die Möglichkeiten abwägst. Mach das nicht ohne Gott. Behalte sein Wort, seine Prinzipien, seine Ehre, seinen Willen, Gutes zu tun, ihm zu dienen und so weiter. Behalte das im Blick, wenn du deine Pläne schmiedest. Denn eine Korrektur eines fertigen Plans ist immer schwieriger oder schwerer als ein Einflussnehmen in eine Planungssituation. Das wissen alle Leute, die schon mal ein Haus gebaut haben. Eine Planungskorrektur, eine Planungsänderung ist immer sehr schwierig. Und ganz besonders werden wir das merken, wenn es um unser alltägliches Leben geht, wenn wir große Pläne schmieden. Manche Dinge kann man dann nicht mehr so einfach ändern. Gerade wenn es um Beziehungen zwischen Menschen geht. Wenn es Dinge darum geht, ob ich mir das Handy A oder B kaufe, habe ich vielleicht ein paar hundert Euro oder was auch immer verloren und kaufe mir ein anderes, dann ist die Konsequenz nicht ganz so brutal, als wenn nachher Beziehungen richtig, richtig schlecht laufen. Schauen wir mal, was hier in der Geschichte, wie Gott antwortet. Wir gehen wieder zu Kapitel 42 und lesen ab Vers 7. Da kam Gott mit seiner Antwort zu Jeremia. 10 Tage später kam das Wort Jahwes zu Jeremia. Da rief er Johanan ben Kareach, die Offiziere und das ganze Volk vom Kleinsten bis zum Größten zusammen und sagte zu ihnen: So spricht Jahwe, der Gott Israels, zu dem ihr mich mit eurem Anliegen geschickt habt. Wenn ihr in diesem Land wohnen bleibt, werde ich euch aufbauen und nicht abreißen, euch einpflanzen und nicht ausreißen, denn das Unglück, das ich über euch hereinbrechen ließ, tut mir weh. Ihr habt jetzt Angst vor dem König von Babylon, aber ihr müsst euch nicht vor ihm fürchten, spricht Jahwe, denn ich bin bei euch und werde euch aus seiner Hand retten. Ich bringe ihn dazu, dass er Erbarmen mit euch hat und euch in eurem Land bleiben lässt. Wir als Bibelleser, einige tausend Jahre später, für uns ist die Situation eigentlich ganz klar und wir sagen, boah, Gott, du bist großartig. Du gibst Hoffnung und Trost und Sicherheit. Also auf dich können wir uns verlassen. Du hast sogar den König Nebukadnezar in deiner Hand. Und wenn du sagst, du wirst ihn besänftigen, dann wird das so passieren. Wir können dir vertrauen. Aber in der Situation, als die Leute da waren, da konnten die nicht mit diesem objektiven Abstand, den wir heute haben, auf die Situation schauen. Die waren in Lebensangst, in Todesangst. Ihr Leben war bedroht. Da waren Emotionen, alle Emotionen, das ganze Adrenalin, das im Körper verfügbar war, war aktiviert. Die Leute wollten jetzt gerettet werden. Und wir sollen hierbleiben in der Hand der Chaldeer? Das war hart. Für sie war das hart. Sehr hart, was Gott da gesagt hatte. Gott ermutigt sie quasi genau zu dem, was in ihren Augen der sicherste Tod war. Sie haben ja gesagt, egal was du sagst, das werden wir tun. Aber dass Gott das dann wirklich so sagen würde, das war schon hart. Uns geht's und wird es auch so gehen, wenn wir aufrichtig in der Schrift forschen. Werden wir Antworten auf unsere Fragen bekommen. Nur mögen sie nicht immer so ausfallen, wie wir uns das wünschen. Die Antworten Gottes in unserem Leben werden nicht immer so sein, wie es für uns am besten zu sein scheint. Aus unserer Perspektive wird das nicht unbedingt immer der goldene Pfad sein. Warum? Auch hier können wir aus der Situation lernen. Diese Leute, die waren in höchster Bedrängnis, aber sie hatten nicht diesen hohen Blick, den Gott hatte. Sie konnten nicht wissen, wie einfach das für Gott ist, den Nebukadnezar abzuhalten. Ja, sie wussten, Gott kann. Aber sie kannten die Stellschrauben nicht. Sie wussten nicht, wie Gott das macht. Ob er dem Nebukadnezar einen Traum gibt oder ob er mal eben eine Grippe kriegt und andere Gedanken bekommt oder was auch immer. Für Gott sind ja alle Mittel offen. Aber das haben sie nicht im Blick gehabt. Sie haben das gesehen, was vor ihren Augen war. Und deshalb war das für sie sehr hart. Und genau dasselbe kann auch bei mir und bei dir im Leben sein, dass uns Gottes Wort zu hart vorkommt, weil wir aus unserer Perspektive die Möglichkeiten Gottes nicht sehen. Wir können uns manchmal nicht vorstellen, dass Gott Recht behält. Ich hatte mal vor vielen Jahren so eine Situation, da habe ich was beobachtet bei jemandem, was ich nicht richtig fand. Und ich wollte das mal klarstellen, aber ich dachte, na gut, ich werde ja nicht mit meinen Worten kommen, sondern ich werde biblische Argumente dazu finden und habe mich dann in dem Wort Gottes eingelesen zu dem Thema und ich habe gemerkt, ups, ich liege ja selber falsch. Ich muss mich selber ändern. Also statt jemand anders zu ermahnen, muss ich mich selbst korrigieren. War schon in dem Moment hart. Weil ich habe mich eigentlich auf den Weg gemacht, Recht zu haben, aber ich hatte eben doch nicht Recht. Ja, und Gott hat mich korrigiert durch sein Wort. Er hatte eben eine unerwartete Antwort für mich parat. Wir sehen hier bei dem Volk Israel, Gott gibt nicht nur Wegweisung, dass er sagt, okay, ihr sollt hier bleiben, hier in Juda, ihr sollt in der Hand der Chaldäer bleiben, unter der Hand der Chaldäer, sondern er gibt auch noch zusätzlich, und das ist ein Bonuspunkt, er gibt ihnen zusätzlich eine Warnung. Sagt er, hier ist richtig und das da ist auf jeden Fall falsch. Diesen Bonuspunkt kriegen wir nicht immer. Aber Gott gibt das an dieser Stelle den Israeliten, weil er will ausdrücklich, deutlich und ganz klar sein. Und wir lesen hier in Kapitel 42 ab Vers 13, wenn ihr aber sagt, nein, wir wollen nicht in diesem Land bleiben, wenn ihr nicht auf Jahwe euren Gott hört und sagt, nein, wir wollen nach Ägypten ziehen und dort bleiben, wo wir nichts mehr vom Krieg sehen, keine Alarmsignale hören und nicht hungern müssen, dann höre das Wort Jahwes, Rest von Juda. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels. Wenn ihr wirklich darauf besteht, nach Ägypten auszuwandern, dann wird euch das Schwert, das ihr fürchtet, dort in Ägypten erreichen. Der Hunger, der euch Angst macht, wird dort in Ägypten hinter euch her sein. Und ihr werdet dort sterben. Alle Männer, die sich entschlossen haben, nach Ägypten auszuwandern, werden dort durch das Schwert, Hunger und Pest sterben. Keiner wird dem Unheil entkommen, das ich über sie bringen werde. Denn so spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels, genauso wie mein wütender Zorn die Bewohner Jerusalems getroffen hat, wird er auch über euch kommen, wenn ihr nach Ägypten zieht. Ihr werdet dort zum Fluch werden und zu einem Bild des Entsetzens. Man wird euer Schicksal zur Verwünschung und Beschimpfung benutzen. Und dieses Land werdet ihr nie wiedersehen. Das war die Warnung. Absolut klar und deutlich. Wenn du solche Warnungen findest in der Bibel, und du wirst sie finden, wenn du in den Briefen im Neuen Testament beispielsweise liest, da sind ganz viele Aufforderungen, klar und deutlich, aber auch Warnungen, dann solltest du sie niemals ignorieren. Dann solltest du sie ernst nehmen, weil dann gibt Gott dir einen Bonuspunkt für deine Wegweisung, für dein leichteres Verständnis. Eigentlich hätte es ja gereicht, dass Gott dem Volk Israel hier gesagt hat, bleibt hier. Punkt. Hätte gereicht. Aber er geht darüber hinaus, über diese kurze Anweisung und erklärt sich und gibt ihnen auch eine Warnung. Wenn du das liest in der Bibel, dass du Warnungen findest, zusätzlich zu Aufforderungen, dann betrachte das als einen gnädigen Hinweis Gottes, der dich lieb hat, und dich, der du vielleicht in dieser Situation schwer von Begriff bist, weil du emotional getrieben bist, das besser verstehen kannst. Gott lenkt uns auch immer wieder durch Warnungen. Dass er uns abhält, Dinge zu tun, die schwere negative Konsequenzen haben. Du kannst, wenn du Gottes Charakter analysierst, besonders den von Jesus Christus, dann kannst du an seinem Handeln, an seinem Volk ganz viele Prinzipien ableiten, die du dann in deinen Planungen berücksichtigen kannst. Okay, jetzt hast du nach dem Willen Gottes gefragt. Über kurz oder lang hat Gott dir die Antwort gezeigt. Du hast die Antwort erhalten, so wie das Volk Israel hier. Vielleicht sogar noch eine Warnung von einem falschen Weg und eine Weisung auf den richtigen Weg. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt es darauf an, wie du auf Gottes Wegweisung reagierst. Weil es soll ja nicht einfach nur eine Wissenserweiterung sein. Ja, dein Lexikon im Kopf soll ja nicht einfach nur um einen Artikel reicher werden, sondern du möchtest ja und wirst ja handeln. Es ist geboten, dass du handeln musst. Irgendwas wirst du ja tun. Auch nichts tun ist ein Handeln. Das kann auch eine Reaktion sein. Aber wofür wirst du dich entscheiden? Lass uns nochmal hier reinschauen in die Geschichte. Wie hat das Volk Gottes hier reagiert? Jeremia 43, Vers 1. Als Jeremia dem Volk alles ausgerichtet hatte, was Jahwe ihr Gott ihm aufgetragen hatte, und zwar alle seine Worte, da sagten Asaria, Ben Hoshaja und Johanan, Ben Kareach, über alle überheblichen oder frechen Männer, du lügst. Jahwe, unser Gott, spricht nicht durch dich. Er kann nicht gesagt haben, dass wir nicht nach Ägypten auswandern sollen. Baruch ben Neria hat dich gegen uns aufgehetzt. Er will, dass wir den Chaldeern in die Hände fallen, damit sie uns umbringen oder uns nach Babylonien verschleppen. So hörten Johanan ben Kareach, die Offiziere und das ganze Volk, nicht auf den Befehl Jahwes im Land Juda zu bleiben. Unter der Führung von Johanan und den anderen Offizieren machten sich alle auf den Weg, die Leute aus Juda, die in die Nachbarländer geflohen und dann zurückgekehrt waren, die Männer, Frauen und Kinder, die Königstöchter und alle übrigen Leute, die Nebusaradan, der Befehlshaber der Leibwache bei Gedalia ben Ahikam, dem Enkel Schaffans, zurückgelassen hatte. Auch Jeremia und Baruch nahmen sie mit. Sie zogen nach Ägypten, weil sie nicht auf die Anordnung Jahwes hören wollten. Die Reaktion von diesem Volk war: Das kann nicht sein. Das ist eine Intrige, eine Lüge. Ein hinterhältiger Versuch, uns in die feindlichen Hände zu treiben. Der Schreiber von Jeremia, Baruch, der hat dich aufgehetzt. Darauf fallen wir nicht rein. Das ist das absolute Gegenteil von dem, was sie Jeremia am Anfang angekündigt hatten. Frage den Herrn und sage uns alles und wir werden darauf horchen. Wir werden hören. Warum kommen sie jetzt mit der Anschuldigung um die Ecke, es sei eine Lüge? Was für einen Anhaltspunkt haben sie zu sagen, das ist eine Lüge, das ist eine Intrige? Ihr Herz war verschlossen. Mit dem Mund haben sie gesagt, wir sind offen, aber ihr Herz war verschlossen. Und sie wollten diese Worte, diese Wegweisung Gottes, die anders war als ihr Verständnis, nicht annehmen. Wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer raus, ohne unser Gesicht zu verlieren? Jetzt haben wir Gott gefragt. Mensch, hätten wir das mal nicht gemacht. Aber jetzt haben wir Gott gefragt. Jetzt haben wir die Antwort. Was machen wir mit dieser Antwort? Sie passt uns nicht. Wir verdrehen sie. Wir sagen, das ist eine Lüge. Das kann gar nicht Gottes Wort sein. Also, das, was wir hier stehen, nein, das ist also da hat sich, das kann nicht sein, da hat sich Paulus geirrt. Also, das war seine eigene Meinung. Das war, ach, übrigens, das, was Paulus gesagt hatte, das kann gar nicht von Gott inspiriert worden sein. Das kann gar nicht sein. Das ist maximal eine Predigt, eine Auslegung von Paulus über das, was er mal von Gott irgendwie gehört hat. Es kann nicht sein, dass er da Gottes Wort bekommen hat. Solche Ideen gibt's auch, sich da rauszudrehen. Ja, was machst du jetzt in deiner Situation? Wie gehst du mit Gottes Wort um, wenn Gott etwas anderes zeigt, als du erwartest? Wenn passt du jetzt die Antwort der Schrift an dein Denkmuster an? Tust du es beiseite? Ach, gucke ich mir bei der nächsten Entscheidung an. Diesmal lassen wir das mal. Oder bist du bereit, dich von Gottes Wort und von seiner Führung praktisch korrigieren zu lassen? Ist das bei dir mehr als ein Lippenbekenntnis? Von mir aus auch ein schriftliches Glaubensbekenntnis. Ist das mehr? Ist das praktisch in deinem Leben so, dass du akzeptierst, wenn Gott Gottes Wort sagt? Bist du bereit, dein Leben umzukrempeln und gehorsam zu sein? Das ist die Frage. Theoretisch sind wir alle super fromm. Alle lieb und nett und sagen zu allem Ja und Amen, was in Gottes Wort steht. Die Bibel hat recht und sie hat immer recht. Natürlich, klar, sonst würden wir ja hier nicht sitzen und Gottes Wort anhören. Aber praktisch, das ist eine ganz andere Nummer. Da geht's ans Eingemachte. Du stehst unter emotionalem Druck, du stehst in einer kritischen Situation, du musst entscheiden, es muss jetzt was passieren. Und das, was du verstehst, was du tun sollst aus Gottes Wort, kann nicht sein. Nein, auf keinen Fall. Aber was machst du mit so einer Aussage? Kannst du mit Paulus zusammen sagen, was er den Galatern in Kapitel 2, Vers 20 schreibt? Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise also Gottes Gnade nicht zurück, Denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Erkennst du hier die gnädige Führung Gottes an? Oder wirst du versuchen, mit deinem selbstgerechten, mit deinen selbstgewählten Vorgehensweisen vor Gott irgendwie gerecht dazustehen? Findest du irgendeine schöne Ausrede, bei der du deinem Herzen sagst, ja, so kann man das stehen lassen? Gott rettet durch Gnade. Und seine Gnade ist nicht eine einmalige Angelegenheit, wo er dich einmal zur Buße führt, sondern seine Gnade führt dich täglich zur Buße. Er führt dich täglich auf die Knie. Er führt dich täglich zu dem Punkt, der für dich am unangenehmsten erscheint, nämlich zur Demut. Er führt dich dahin, dass du dich unter sein Wort stellst, praktisch, nicht nur im Kopf, kognitiv. Gottes Gnade führt dich täglich zu der Erkenntnis der Wahrheit, dass er Recht hat und du nicht. Du dich unterordnen musst. Dass du dich demütig wegen deines Unvermögens ihm unterordnen sollst. Das ist seine gnädige Führung. Und da stellt sich die Frage, ob du bereit bist, dich von Gott führen zu lassen. Wenn du zum Beispiel einen Dienst an Armen tun möchtest, aber du merkst, du kannst das nur auf Kosten der Vernachlässigung deiner Familie tun, dann suchst du in dem Wort Gottes, suchst nach den Prinzipien, musst eine Entscheidung fällen. Oder du willst eine Investition, eine private, wichtige Investition tätigen, hast aber von Gott die Not von einem anderen aufs Herz gelegt bekommen und könntest deine private Investition nur dann tätigen, wenn du an dieser Not vorbeigehst. Du fragst nach der Antwort in Gottes Wort. Du suchst die göttlichen Prinzipien. Du findest sie. Aber du musst doch praktisch gehen. Du hast Entscheidungen im Berufsleben, im Bibelverständnis, im Gemeindeleben. Es reicht nicht, dass wir uns theoretisch, schriftlich, mündlich irgendwie zu etwas bekennen. Gott möchte uns praktisch durchs Leben führen. Es reicht nicht, dass wir hier zusammenkommen und uns einig sind, wie es zu verstehen ist. Es muss praktisch gelebt werden. Jeder in seiner Wohnung, an seinem Arbeitsplatz, mit seinen Kindern, mit seinen Familienangehörigen, in seiner persönlichen Situation. Gott will, dass du lebst und ihm praktisch dich unterordnest. Dass du sein Wort praktisch in dein Leben lässt. Dass du dich wirklich von seinem Wort leiten lässt. Dass das dein Leben verändert. Und wenn es bedeutet, dass Gott andere Ideen hat, als deine Ideen sind, dann wird's besonders spannend. Weil dann zeigt sich, wem du mehr vertraust. Deinem eigenen kleinen König oder dem König Himmels und der Erde. Wem vertraust du? Das ist die Frage. Aufrichtige Demut ist eine Sache des Vertrauens. Und ich möchte uns aufrufen, jetzt zum Gebet, dass wir darum bitten, dass Gott uns eine aufrichtige Haltung gegenüber ihm und seinem Wort gibt. Dass unsere Gesinnung die ist, dass wir bereit sind, uns in allen alten und neuen Fragen von seinem Wort korrigieren zu lassen.